hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Um ganz wichtige, für jeden wichtige, essentielle Dinge geht es heute in SWR1 Leute, nämlich um die Liebe und das Glück. Unser Gast hat sich intensiv damit befasst, er ist Philosoph, es ist Wilhelm Schmid. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sind Sie glücklich?
Das ist immer die schwierigste Frage.
Dann stellen wir die zurück ans Ende der Sendung.
Ich habe mich wirklich viele Jahre meines Lebens genau das nicht gefragt, sondern immer meine Arbeit gemacht und dann irgendwann meine Familie gegründet. Und eigentlich ist diese Frage erst von außen an mich rangekommen.
Sie haben sich selber nie gefragt, ob Sie glücklich
sind?
Nein,
das war für mich niemals eine Kategorie. So habe ich das von meinen Eltern übernommen, die einen kleinen Bauernhof betrieben haben. Die Frage war für die niemals, ob sie glücklich sind. Die Frage war für die, kriegen wir die Familie durch?
Ja. Aber es kann ja auch den Grund darin haben, dass man sich sowieso glücklich fühlt, weil man, da muss man es gar nicht mehr hinterfragen. Sie haben einen wunderbaren Beruf, der Ihnen offensichtlich Spaß macht, mit dem Sie Erfolg haben. Sie haben eine Familie gegründet, das ist dann für viele schon das perfekte Leben.
Bei Seneca vor 2000 Jahren gibt es schon diese Auskunft, nach Glück fragt nur der, der es nicht ist.
Ja, gut, der es nicht ist, ja. Deswegen wäre das ja in dem Fall genau der richtige Schritt. Haben Liebe und Glück was miteinander zu tun? Oder zwangsläufig miteinander zu tun, dass es sein kann, glaube ich,
haben wir sofort. Leider haben sie mittlerweile miteinander zu tun.
Bitte? Auch sagten Sie leider?
Leider, ja. Weil viele Menschen erwarten das Glück in der Liebe. Und so wie sie das erwarten, ist das sicher nicht zu haben. Auch beim Glück kann man sagen, nicht immer haben Menschen nach Glück in der Liebe gefragt. Noch vor wenigen Jahrzehnten, auch in unserer Kultur, sind Menschen ja nicht zusammengekommen, weil sie sich besonders mochten, sondern weil sie zusammengebracht worden sind, meistens von ihren Eltern. Und worum ging es dann? Um Gefühle ganz sicher nicht. Worum dann? Naja, um Nachkommen zeugen und großziehen. Da hat niemand nach Glück gefragt. Da ging es um Pflichterfüllung. Und ich glaube, wir wünschen uns diese Zeiten nicht mehr zurück. Aber als das dann vorbei war, aufgrund der Befreiung von solchen Verhältnissen, die sich hingezogen hat und noch hinzieht, dann war natürlich die große Frage, warum denn jetzt überhaupt noch zusammen sein? Und dann gab es die große Idee, die die Romantiker in die Welt gesetzt hatten, lieben, um glücklich zu sein. Naja, was soll man dazu sagen?
Was ist denn Glück? Möchte ich schon von Ihnen wissen, was Sie dazu sagen.
Was ist denn Glück? Ich habe ja da ein ganzes kleines Buch auch mal dazu gemacht und auseinandergelegt, dass es nicht etwa nur ein Glück gibt, sondern mindestens 3, 4.
Ja.
Und wenn es um Glück in der Liebe geht, dann können wir sicherlich das erste Glück sehr, sehr gut gebrauchen. Das ist das Zufallsglück. Denn es spielt mit großer Sicherheit der Zufall immer eine enorme Rolle. Auch wenn wir hinterher, das mache ich auch, wenn wir das hinterher verklären. Das war natürlich von langer Hand vorbereitet, von einer uns unbekannten Macht.
Naja, aber über Zufall und Schicksal müssen wir natürlich auch noch reden. Aber wenn Sie jetzt schon die essentielle Frage stellen, was ist Glück, kommen wir gleich in den verschiedenen Ausprägungen auch noch drauf. Noch ganz kurz die vielleicht genauso wichtige Frage, was ist denn Liebe?
Die Frage, die hat mich ursprünglich in die Philosophie getrieben. Die habe ich mir selber gestellt in den 70er Jahren, in denen ich aus dem Jugendalter langsam rausgewachsen bin. Und natürlich die Liebe für mich entdeckt habe. Und immer wieder ist eine Beziehung nach der anderen gescheitert.
Und Sie haben die Liebe entdeckt und eine nach der anderen ist gescheitert.
Und
klingt
jetzt
nicht so vielversprechend.
Möglicherweise hat der oder die andere auch gelitten. Aber ich habe gelitten, denn es war nicht immer nur nach einer Nacht. Es war auch nach 3 Monaten, nach 3 Jahren. Und da ist man ja schon ein bisschen zusammengewachsen. Und dann dachte ich mir, irgendwas läuft hier falsch. Und ich habe mich entschlossen, die Disziplin zu wählen fürs Studium, von der ich mir erhofft habe, die bietet am meisten über sowas wie Liebe und Leben und habe dann ein Philosophiestudium begonnen.
Es gibt einen Schweizer Psychiater, der heißt Jörg Willi, den Sie auch persönlich kennen, der hat auch schon auf diesem Stuhl gesessen, wir haben uns auch schon unterhalten, wir haben uns auch schon über Liebe unterhalten und der hat mehrere empirische Untersuchungen gemacht, warum zwei Partner zueinander finden, was da wichtig drin ist, aber er oder sie Geld hat, Humor, innere Werte, Schönheit, blonde Haare, keine Ahnung. Das Einzige, was ich vermisst habe dabei, und zwar sehr vermisst habe, weil ich es an Nummer 1 gesetzt hätte, war, weil sie sich lieben. Das hat er gar nicht in Betracht gezogen. Also am Anfang jedenfalls. Und als man ihn darauf aufmerksam machte, ich war nicht der Erste, der monierte, dass das fehlt, dann sagt, ja, stimmt eigentlich, aber wir wissen nicht, was Liebe ist, deswegen habe ich es weggelassen. Können Sie mir weiterhelfen, jetzt in Kurzform, nicht das ganze Studium passieren lassen, aber was ist Liebe?
Sehr weise Antwort von Herrn Willi, denn da steht natürlich nicht fest, was Liebe ist. Liebe ist wie so vieles ein Wort und entscheidend ist, was wir unter diesem Wort verstehen. Und dieses Verständnis, das wechselt von Zeit zu Zeit. Das Verständnis, das wir heute von Liebe haben, ist das romantische Verständnis. Aber romantische Liebe gab es nicht zu allen Zeiten. Vor allem im Einzelfall ja, Romeo und Julia zum Beispiel, vor der Romantik schon, aber doch nicht für sehr viele Menschen. Das war die große Ausnahme. Liebe war mal Pflichterfüllung. Und heute steht für die Menschen fest, Liebe ist, wenn Gefühle da sind. Und zwar positive Gefühle. Es könnten ja auch negative sein. Aber es sollen positive Gefühle sein. Und diese Gefühle müssen in äußerster Heftigkeit eintreten. Und dann glauben die Menschen, das sei Liebe und das bleibe so. Eins steht fest, das bleibt nicht so. Leider ist das so. Ich will da niemanden die Illusion kaputt machen. Aber ich weiß von zu vielen Beziehungen, die genau deswegen gescheitert sind, weil die Gefühle so stark waren und sich dann natürlich so nicht gehalten haben. Da kommen dann Auszeiten, da kommt der Alltag und da ist die entscheidende Frage dann eher, bewältigen wir das? Die Frage ist leider letzten Endes wichtiger als die Frage, ob die Gefühle ungeheuer groß sind.
Aber ist es nicht so, dass man sich vielleicht, ohne dass man was dafür kann, weil es einen überkommt, wie auch immer, Sie können das gerne gleich erklären, sich mit einmal verliebt und dann werden diese Gefühle stärker und dann ist das einfach so. Egal, ob man sich das vorstellt, ob man studiert hat, was ist eigentlich Liebe oder nicht, kann man überhaupt was dafür oder dagegen tun?
Kulturelle Muster sind in uns tätig, auch ohne dass wir studiert haben. Da ist Studieren Gott eher hinderlich. Ja. Umso besser können kulturelle Muster funktionieren, wenn wir nicht darüber nachdenken. Aber wenn diese kulturellen Muster uns in die Irre führen und sogar ins Verhängnis führen, dann ist die Zeit gekommen, darüber nachzudenken, sollten wir das nicht vielleicht langsam aber sicher korrigieren? Den Vorschlag mache ich ja. Deswegen habe ich ein großes, dickes Buch über die Liebe genannt, ja. Die Liebe neu erfinden. Da haben sich etliche darüber geärgert. Was heißt hier neu erfinden? Ja. Da kann man gar nichts neu erfinden.
Will ich auch gleich noch drauf kommen. Ja.
Natürlich kann man da was neu erfinden. Liebe besteht nicht nur aus Gefühlen. Ich will ja nicht weg von diesen Gefühlen. Ich bin ja selbst ein Erzromantiker. Ich weiß schon, wovon ich rede.
Ja, aber Sie machen schon bange, wenn Sie sagen, das ist ein Verhängnis. Also wenn wir uns jetzt verlieben oder meinen, wir lieben uns, dann muss das doch nie in einem Verhängnis enden. Wir müssen uns vielleicht nur klar sein, dass es kein Dauerzustand bis ans Lebensende ist.
Ich glaube, auch jeder Hörer, jede Hörerin, wenn er sich umguckt in seiner Umgebung, es gibt so viel Liebeselend. Manchmal ist man
will es weiter schlecht
darüber.
Machen, das ist unglaublich.
Ich will sie nicht schlecht machen, ich will die Liebe retten. Darum geht es letzten Endes. Aber dann müssen wir ein bisschen davon abgehen, darauf zu bestehen, okay, dass es unbedingt Gefühle sein müssen und dazu kommen, dass da zum Beispiel auch Gedanken daran beteiligt sind.
Ja, aber die Gefühle wollen Sie ja nicht ganz weg, sind. Die sind schon auch dabei. Ne? Dröseln wir gleich ein bisschen auf, was alles dazugehört und dann dürfen dann auch die negativen Sachen dazugehören. Ich nehme mal vorweg, was ich in Ihrem Buch gesehen habe. Liebe ist keine Wahrheit, sondern Liebe ist das, was man aus ihr macht. Liebe ist das, wie wir sie deuten. Das ist so ungefähr richtig verstanden. Dass jeder eine andere Wertigkeit oder Bedeutung von Liebe hat.
Vermutlich gibt es eine Wahrheit der Liebe, aber wir kennen sie nicht. Wir kennen immer nur einzelne Teile, einzelne Aspekte. Ja. Und im Laufe der Geschichte lernen wir kennen, aha, da gibt es diesen geistigen Aspekt. Das war zum Beispiel die platonische Liebe, ja, die es aber heute immer noch geben kann. Aha, Liebe, da gibt es diesen seelischen Aspekt, dass man sich hingezogen fühlt mit Gefühlen zu einem anderen Menschen. Und im 20. Jahrhundert ist entdeckt worden, was so vorher niemals gelebt worden war. Ach, da gibt es auch noch einen starken körperlichen Aspekt, also einen sexuellen Aspekt. Das ist ja vorher lange unter der Decke gehalten worden.
Ja, gut.
Nicht wahr? In christlichen Zeiten wollen wir uns doch noch dran erinnern, dass es das mal gegeben hat.
Ja, aber das ist ja nur ein Urtrieb des Menschen.
Menschen haben nicht darüber gesprochen. Da gab es keine Sprache dafür. Mhm. Diese Erkenntnis und dieses Lebensgefühl, das verdanken wir der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist ja so stark geworden, ich kenne das durchaus auch, dass fast der Eindruck entstand, es ist eigentlich nichts anderes als Sex. Und heute entdecken wir nun, und ich möchte das mit meinen Publikationen noch etwas stärker befördern, vielleicht ist Liebe am interessantesten, wenn wir sie auf allen Ebenen leben. und nicht etwa nur auf einer einzigen. Zum Beispiel nicht nur auf der Gefühlsebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene, auch auf der geistigen Ebene. Es hat einen hohen Reiz, Gedanken auszutauschen zwischen Zweien, auch noch nach vielen Jahren. Wichtig ist nur, die Bedeutung dieser Ebene dann auch wertzuschätzen.
Ja, ist das eine neue Erkenntnis, dass man Liebe empfinden kann, geistig, körperlich, seelisch?
Ich möchte Ihnen ja nicht in die Parade fahren.
Tun
aber,
Sie das.
Ich kenne sehr viele Paare, die reden nicht übermäßig viel miteinander.
Das ist ganz was anderes.
Nicht gemeinsam.
Das ist doch klar. Nee, das erlebt man ja immer wieder, dass zu wenig geredet wird. Auch
das
über
ist
die
heute
anderen.
Eine der großen Schwierigkeiten der Liebe, bei der viele Beziehungen, glaube ich, scheitern. Weil die beiden nicht lernen, sich auszutauschen, weil sie glauben, mit Gefühlen sei es getan. Mhm. Nein, sie müssen sich im Grunde von Anfang an austauschen. Denn sicher ist heute eins, die beiden leben nicht in derselben Welt. Sie arbeiten nicht am selben Platz. Und das heißt, sie machen völlig unterschiedliche Erfahrungen. Erfahrungen verändern aber Menschen. Und wenn wir nie uns austauschen über unsere Erfahrungen, über unsere Gefühlswelten, über unsere Denkwelten, über unsere Pläne, über all das, was wir erlebt haben, wenn wir also nicht auf Tuchfühlung bleiben auf die Weise, dann kommen wir unter der Hand auseinander und dann kommt es zu diesem berühmten Satz, wir verstehen uns nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Das kommt im Alltag. Da driften Paare heute auseinander, ohne dass sie es merken.
SWR 1, Leute, der Radiotalk.
Liebe, warum sie so schwierig ist und wie sie dennoch gelingt. So heißt das Bändchen, das unser heutiger Studiogast, der Philosoph Wilhelm Schmid, veröffentlicht hat. Fangen wir mal mit dem Verliebtsein an, bevor wir zur Liebe kommen. Wie kann man das beschreiben? Also es gibt ja Ärzte, Therapeuten, die sagen, das ist ein Zustand, der dem des Verrücktseins ähnlich ist. Also eher krankhaft. Man ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Sind Sie da mit den Wissenschaftlern einig?
Nur in einem nicht. Ich möchte es nicht als krankhaft bezeichnen. Das ist halt ein Zustand.
Vergleichbar, habe ich ja auch nur
wenn
gesagt.
Wenn ich in meine Arbeit eintauche, erlebe ich das häufig, dass ich mich berauscht fühle, geradezu begeistert, im vollen Sinne des Wortes Geist, begeistert. Und ich weigere mich daran, etwas Krankhaftes zu sehen, dass es da Ähnlichkeiten gibt mit manchen Verrücktheitszuständen, das mag schon sein. Das ist ein schöner Zustand, ich habe den auch erlebt. Ich erlebe den sogar nach 28 Jahren Beziehung mit meiner Frau immer wieder mal. Nicht
die Frau, mit der Sie schon Jahrzehnte zusammen sind, die können sich auch immer mal wieder verlieben.
Frisch. Ja, das ist so. Insofern kann mir keiner erzählen, nach dem Verliebtheit gehe es nur noch bergab. Nein, das ist nicht der Fall. Das kommt ganz drauf an.
Gott sei Dank.
Das kommt ganz drauf an, wie man die Beziehung lebt und wie sehr man sich einlässt auf die Schwierigkeiten, die halt doch mitkommen. Ja, wir kennen auch alle Schwierigkeiten über all die Jahre hinweg. Dieser Verliebtheitszustand ist wunderschön und ich kann jeden verstehen, der das sucht. Die entscheidende Frage ist dann allerdings, will ich aus dem Verliebtheitszustand dann auch noch eine Beziehung machen? Dann muss ich mich allerdings mit ein paar Sachen befassen, die im Verliebtheitszustand keine Rolle spielen. Ja. Im Verliebtheitszustand ist es so, alles geht wie von selbst. Ja. Man versteht sich wie von selbst, man geht zusammen zu mir, zu dir, ganz wie von selbst. Es gibt da keine großen Schwierigkeiten. Alles ist wunderbar. Und alle Lebenserfahrung und Liebeserfahrung sagt, jeder Einzelne kennt das, es ist nicht für ewig.
Bevor wir über die Dinge reden, die dann noch kommen können, dass eben nicht nur Glückseligkeit angesagt ist für den Rest des Lebens, lassen wir uns noch einen kleinen Moment bei dem Zustand des Verliebtseins verharren. Es gibt ja Menschen, die sich sehr, nicht nur sehr gern, sondern auch sehr schnell und sehr häufig verlieben. Und andere, die sagen, skeptisch, ich weiß nicht, ob das gut ist oder funktioniert das überhaupt. Hat es auch damit zu tun, dass auch Verliebtsein schon etwas ist, was man unterschiedlich deuten kann? Oder gibt es da unterschiedliche Typen, die sagen, ich kann nicht allein sein, also muss die erste schöne Frau, die mir begegnet, auch gleich mein Glück sein?
Das rührt ja an die Grundfrage, warum überhaupt wir lieben, warum wir nach Liebe suchen. Ich vermute, es ist deswegen, weil wir nach Energie suchen. Wir sind Wesen, die energiebedürftig sind. Unsere Energie, die wir mitbekommen von Natur aus, reicht uns offenbar nicht aus. Das ist schon bei Kindern so, dass sie mehr Energie haben wollen. Wie kriegt man mehr Energie? Zum Beispiel über Aufmerksamkeit eines anderen Menschen. So wird Energie übertragen. Und Verliebtsein ist sicherlich der Zustand, der energieintensiv ist. Wir erleben den Zustand als äußerst intensiv und Intensität ist ein energetischer Begriff. Wir brennen geradezu vor Leidenschaft. Alles das, alle die Metaphern, die sich da drum herum gruppieren, sind energetische Metaphern, zufälligerweise. Ich vermute, das ist Vermutung, bitte, ja, ich bin nicht im Besitz der Wahrheit. Philosophen sind nicht dafür da, im Besitz der Wahrheit zu sein, sondern sie verlangen nach Wahrheit, sie suchen nach Wahrheit. Das ist der Wortsinn von Philosophie. Und ich vermute, dass das auch Seele des Menschen ist, die Energie, denn wir leben nicht wirklich aus dem Körper heraus, wie uns heute viele weismachen wollen. Das ist deutlich nicht der Fall. Beweis, wenn man mal einem toten Menschen begegnet, was irgendwann im Leben geschieht, da liegt ja ein Körper. Aber da bewegt sich nichts mehr. Und warum? Weil die Energie aus diesem Körper gewichen ist. Und es könnte sein, dass für alle diese Energien, da, die da im Spiel sind, elektrische Energie, Wärmeenergie, aber vermutlich auch sehr viel dunkle Energie, die wir nicht wirklich kennen, dass für alle diese Energien der Energieerhaltungssatz gilt. 1847 aufgestellt von dem Physiker Helmholtz. Energie kann in andere Formen umgewandelt werden, aber Energie verschwindet niemals.
Ja. SWR 1, Leute, der Radiotalk. Eins gehört gehört, SWR 1.
Liebe neu erfinden ist ein Titel, mit dem ich mich erstmal sehr schwer getan habe. Ich dachte, was fällt dem denn ein? Das Rad kann man doch auch nicht neu erfinden. Ist das Hybris? Nein, ist es natürlich nicht. Sie möchten darauf aufmerksam machen, dass Liebe eben nicht aus dieser reinen Harmonie besteht, die man am Anfang vielleicht gerne hätte. Sie haben das dann atmende Liebe genannt, die länger hält. Das dürfen Sie jetzt gern kurz erläutern. Was ist atmende Liebe?
Das ist genau das Stichwort, ja. Liebe neu erfinden, das gab's ja schon mal. Die Romantiker haben die Liebe neu erfunden. Liebe soll gute Gefühle sein, Harmonie, kein Streit mehr, immer Verständnis, Unendlichkeitsgefühle. Und wir haben nun doch ein paar Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, dass das zwar schön ist, wenn das immer mal wieder vorkommt, aber dass das nicht auf Dauer gestellt werden kann. Liebe neu erfinden bezieht sich darauf, dass wir die Liebe atmen lassen sollten, mal Romantik und mal eben auch Pragmatik. Mal das Einssein miteinander, wenn es stattfinden kann, ist es ja wunderschön, aber dann eben auch das wieder Entzweitsein. Und es ist gut, wenn das nur auf Zeit ist. Mal sich miteinander zu befassen, dafür sind wir in Beziehung, aber immer mal wieder sich auch mit sich selber zu befassen. Denn derjenige kann gut in einer Beziehung sich bewegen, der mit sich selber befreundet sein kann und der sich selber mag und nicht alle seine Probleme auf sein Gegenüber projiziert. Und atmen können sollten auch die Gefühle. Es ist schön, wenn wir Freude aneinander haben können, aber das haben wir nicht jeden Tag, ehrlich gesagt, sondern jeden Tag haben wir, ich auch, Ärger miteinander. Und wenn das immer schön hin und her gehen kann, dass wir Freude aneinander haben und dass wir auch Ärger miteinander haben können, dann ist das eine Liebe, die atmen kann, die nicht mehr festgelegt wird darauf, immer nur romantisch sein zu müssen. Wir sagen ja auch beim physiologischen Vorgang des Atmens nicht, also jetzt atme mal tief ein und jetzt halt die Luft an. Das ist ja keine gute Idee. Aber in der Liebe machen wir das so.
Darf ich trotzdem den Anspruch haben, dass ich mehr Freude mit meiner Partnerin haben möchte als Ärger?
Den Anspruch dürfen Sie haben. Sie dürfen nur nicht die Erwartung
keine Hoffnung
haben, dass es so kommt.
Sie können halt direkt nicht Mut machen. Nein, es ist ja schon richtig und völlig klar, dass auch jeder seinen eigenen Rückzugsbereich braucht, dass man auch mal zu sich selbst und zur Ruhe kommen muss oder dass man auch vielleicht seinen eigenen Freundeskreis oder seine eigenen persönlichen Interessen nicht völlig verstecken sollte, sondern dass man darin auch lebt. Aber dazu gehört auch zwischen den beiden Partnern so eine Art von Grundvertrauen, dass man das nicht übel nimmt, dass man weiß, das steht ihm oder ihr zu und das ist nicht gegen mich gerichtet.
Ich nenne das gerne das große Wohlwollen, das wir füreinander brauchen. Früher sind Menschen zusammengehalten worden von außen, von der Religion, von den Traditionen, von den sozialen Konventionen in der Umgebung, wo eben Erwartungen an die beiden da waren, die sehr, sehr massiv waren. Also die sind von außen zusammengehalten worden. Ich möchte aber fast sagen, sie sind von außen zusammengepresst worden. Das war keine sehr freie Angelegenheit. Das ist weitgehend weg. Und jetzt ist die große Frage, was kann uns dann noch zusammenhalten? Nur etwas, was von innen kommt. Und das nenne ich gerne das große Wohlwollen füreinander. Wo kommt das her? das kommt aus einer Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ob ich das meinem Gegenüber sage oder spüren wird er oder sie das sowieso. Die Entscheidung, das ist der Mensch, mit dem möchte ich zusammenbleiben. Dafür darf er mir ruhig auch einiges antun, allerdings nicht alles. Ja. Eine Grenze zu ziehen ist schon sehr sinnvoll.
Sie warnen davor, dass man zu euphorisch in die Liebe und ins Verliebtsein reingeht, weil Sie genau wissen, das bleibt nicht immer so. Da gibt es auch ein paar Probleme, deswegen empfehlen Sie die atmende Liebe, die auch berücksichtigt, dass man mal sich über den Partner oder die Partnerin ärgert oder dass man mal ein bisschen Luft braucht und sich zurückzieht. Ganz besonders schwierig wird es, wenn der Alltag über die Liebenden hereinbricht, sozusagen. Sie haben das in drei Standardfragen formuliert. Wenn ich jetzt sage, Geld, Socken und Sex, leuchtet nicht gleich jedem ein, worum es geht. Aber das dürfen Sie gerne in drei Sätzen erläutern.
Die Geldfrage, ich glaube, nicht alle, aber sehr viele Paare kennen die. Wer sorgt für die Finanzen, die nun mal da sein müssen fürs Leben? Und wer gibt sie aus? Und zu welchen Teilen? Meistens verbunden mit den weitergehenden Fragen, wer macht welche Arbeiten? Mit Geld verdienen ist Arbeit verbunden, aber mit dem Zuhause ist auch Arbeit verbunden und nicht alle Paare teilen da gerne. Heute scheint sich das ein bisschen aufzulösen, insofern beide verdienen können. Das wirft dann wiederum andere Probleme auf. Dann wird es noch problematischer. Wer macht nun zu Hause die verschiedenen Tätigkeiten, die jeden Tag anstehen? Ja, es muss Essen gemacht werden. Wenn es nicht gemacht wird, muss jemand den Pizzadienst bestellen. Und irgendjemand muss hinterher die Reste entsorgen. Irgendwann muss die Waschmaschine doch bestückt werden. Irgendwann muss das Bett doch abgezogen werden und all das. Ja, und die zweite Frage, die mit der Waschmaschine dann zu tun hat, die Sockenfrage.
Das könnte auch eine Zahnpastatube sein oder so.
Es könnten auch Zahnpastareste sein. Es könnten auch alte Zeitungen sein, alte Schuhe, die rumstehen.
Kronkorken.
Sowas. Aber meine private Umfrage seit ungefähr 10 Jahren hat ergeben, tatsächlich in den meisten Fällen sind es die Socken. Und wenn Socken, dann nicht die frisch gewaschenen, sondern diejenigen, die noch einer Waschmaschine bedürfen.
Ja, also die stinkenden Socken, die rumliegen und die fehlenden Socken. Socken verschwinden ja gerne so in Einzelheiten. Socken
verschwinden auch gerne. Ja. Und das Problem in der Beziehung ist dann, einer findet das problematisch und der andere findet, was muss man so ein Gedöns um solche banalen Fragen machen.
Welcher Kategorie und gehören Sie an?
Wir haben das Problem einfach gelöst. Rumliegende Socken gibt's bei mir persönlich nicht. Rumliegende Zeitschriften gibt's bei meiner Frau. Aber das macht sie in ihrem Zimmer. Und in ihrem Zimmer ist natürlich die Königin und kann machen, was sie will.
Okay, das ist klar.
Also gut, wenn man sich das, das ist kein Problem, wenn man sich, wenn jeder ein Zimmer haben kann. Aber das Problem bleibt natürlich trotzdem. Es gibt noch ein gemeinsames Bad und es gibt noch einen gemeinsamen Flur und eventuell auch noch eine gemeinsame Küche. Und fragen Sie nicht, wo die Socken überall rumliegen.
Ich frage nicht, wo bei Ihnen überall die Socken rumliegen. Wir kommen zum Sex. Sie haben gesagt, Geld, Socken und Sex sind die Standardfragen.
Die Standardfrage 6, die unter der sehr, sehr viele Paare leiden, weil es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Bedürfnissen zu geben scheint, jedenfalls für die Mehrzahl der Männer und Frauen. Für den Rest verhält es sich dann exakt umgekehrt. Es scheint bei Männern aufgrund einer Veranlagung, die schon im Mutterleib ausgebildet wird, das zu geben, was landläufig heißt, er hat nur das eine im Kopf. Richtig, er hat nur das eine im Kopf. Dafür ist er ausgebildet und er kann nicht anders. Und Frauen haben auch nur das eine im Kopf.
Was?
Nämlich kommunizieren. Und das eine geht mit dem anderen nicht unbedingt gut zusammen, wie sich dann meistens
zeigt. Aber man sollte über Sex doch viel mehr kommunizieren, da trifft sich's doch wieder.
Ja, wenn Sie zu viel kommunizieren, kommen Sie auch nicht mehr zum Sex. Aber da sind eben gewisse Unterschiede. Wenn sich am Abend überhaupt eine Störung breit macht, dann möchte er zügig zur Sache kommen. Und sie möchte noch ein bisschen reden.
Aber wenn beide zur Sache kommen und zum Höhepunkt, ist da auch nicht schlecht, oder?
Und wenn sie zum Höhepunkt kommen, dann auch noch auf sehr unterschiedliche Weise. Ich weiß nicht, wie weitgehend wir auf SWR1 über solche Dinge sprechen dürfen.
Sie dürfen das konkret fassen.
Aber der eine, er kommt eher vaginal zum Zug und sie kommt eher klitoral zum Zug. Das ist nicht genau dasselbe. Er könnte ihr dabei behilflich sein, aber nur dann, wenn er was davon wüsste. sie könnte ihm das sagen.
Drüber reden nur dann, ist nicht schlecht.
Wenn
ne?
sie ihrerseits was davon ja, wüsste. Ja, ja, also okay. mit der Aufklärung ist es da nicht immer so
also
ganz...
Also redet mehr miteinander und vielleicht ist das auch ein Problem, was mit den Socken und sonst zu tun hat. Vielleicht muss man den anderen auch in Teilen so akzeptieren, wie er ist und sich nicht immer Mühe geben, ihn zu verändern. Also ich musste mich ja äußerst dran gewöhnen. Man will ja auch immer ein bisschen manchmal was besser wissen oder weiß es auch. Ich fand es immer schwierig, so hinzunehmen, was nicht zu ändern ist quasi. Also den anderen so zu akzeptieren, wie er ist und so aufzunehmen und das toll zu finden. Sie sind der Erste, der jetzt sagt, das muss man gar nicht.
Nichts muss man. Das ja, ist eine
Sie wissen schon, was ich meine.
Und Normsetzungen haben bis zu einem bestimmten Punkt ihren Sinn, aber dann verlieren sie ihren Sinn, wenn das eine reine Norm ist. Nur ja, nichts verändern. Also wenn ich immer der Gleiche bleiben möchte, dann gehe ich am besten gar nicht in eine Beziehung rein. Wenn Liebe, dann selbstverständlich Veränderung. Dann hoffe ich darauf, davon verändert zu werden und eben nicht der Gleiche zu bleiben. Natürlich, ich weiß, es gibt da, der eine raucht, der andere nicht. Muss das jetzt geändert werden? Ich stand auch mal vor der Frage, ja. Meine Frau.
Es geht aber bei der Sockenfrage schon los. Muss ich jetzt da die Ordnung meiner Partnerin übernehmen oder umgekehrt?
Ich kann erst mal versuchen, ob sich da was ändern lässt. Und das Allerbeste ist immer, sich selber erstmal zu ändern. Vielleicht stört meine Frau an mir irgendwas. Und dann sage ich, okay, ich werde es jetzt an mir versuchen. Und wenn sie sieht, ich bin bereit, Arbeit auf mich zu nehmen, denn darum geht es ja bei Veränderung. Das ist Arbeit. Es bleibt eben nicht gleich bequem. Und wenn sie sieht, ich nehme das auf mich, dann kann ich relativ sicher darauf rechnen, irgendwann kommt sie auf den Gedanken, dann nehme ich auch was auf mich.
Ich meine ja auch nicht, dass man statisch bleiben sollte. Ich denke, man kann und sollte natürlich auch voneinander lernen und von den gegenseitigen Erfahrungen profitieren, dass man ein bisschen was davon hat, dass man zusammen ist, dass man sich zusammen liebt, dass man zusammen ins Theater geht, dass man sich zusammen unterhält, wenn es gut läuft. Also das kann schon eine Ergänzung sein. Aber nicht drangehen wie der Herr Lehrer, ich muss jetzt mein Gegenüber erziehen.
Nicht ultimativ, also nicht dem anderen sagen, ja. entweder oder. So gehen wir ja an die Sache manchmal ran. Ja. Ich bin selber einer, der das zu gegebener Zeit so versucht hat. Ich stehe da nicht draußen. Ja. Aber sinnvoll ist das natürlich letzten Endes nicht. Veränderungen vollziehen sich von selber in der Liebe. Die Wirkung, die beide aufeinander haben, die ist da. Dem kann sich, glaube ich, keiner entziehen. Die große Frage ist nur, wollen wir das auch gerne oder ist das widerstrebend?
Ja, ja. Eine Frage, die per Mail gestellt wurde, würde ich gerne weitergeben. Die Frage, warum verliebe ich mich jetzt gerade in diese Person, mit der mir das offensichtlich passiert? Was führt dazu, dass man sich gerade die beiden ineinander verlieben?
Das sind alles Dinge, die heute natürlich auch schon untersucht worden sind. Untersuchungsergebnisse sind niemals endgültig, aber sie sind interessant. Und interessant daran scheint mir zu sein, dass es doch am Anfang häufig Äußerlichkeiten sind, die anziehen.
Das ist ja das Erste, was man wahrnimmt, ne?
Ja, es ist das Erste, was man wahrnimmt. Was ist das für ein Gesicht? Was sind das für Augen? Frauen nehmen sehr stark wahr. Was ist das für eine Stimme? Und beide Geschlechter reagieren sehr stark auf den Geruch tatsächlich. Ich kann dich gut riechen, sagte man immer schon, aber heute erst wissen wir, da steckt auch was dahinter. Und dann, wenn wir jedenfalls uns ein bisschen näher kommen, ins Gespräch kommen, dann ist es natürlich, dass ich merke, oh, da ist ja, das sind interessante Gedanken. Oh, da kann ich ja mit diesem Menschen gut reden oder ich kann mit diesem Menschen gut tanzen. Das alles ist der Anfang. Was wir nicht machen sollten, bei aller Euphorie, die dann am Anfang möglicherweise da ist, daraus zu schließen, dass wir auch schon gemeinsam gut leben können. Das, der Anfang und das im Alltag miteinander können, hat nicht zwingend miteinander zu tun.
Der Zeigefinger
kommt schon.
Das
wissen wir erst im Alltag selbst.
Ist klar. Ich habe bei Ihnen gefunden, dass Sie ja doch da sehr offen sind und sehen, wie viele verschiedene Dinge glücklich machen können. Der Espresso zum Beispiel, von dem ich heute schon mehrere genossen habe, oder Toffifees oder andere Schokoladenteile oder Pasta oder Wein oder natürlich auch ein Kuss. Aber die Liebe tauchte da in der Aufzählung nicht auf, oder?
Tja, mit der Liebe ist es eben ein bisschen schwieriger, mit der Liebe und dem Glück.
Natürlich, ich dachte, das wäre der einfachste Zusammenhang, den man herstellen kann.
Natürlich gibt es Wohlfühlglück in der Liebe. Und ich zweifle nicht daran, dass die meisten Menschen das auch suchen in der Liebe. Und zweifellos gibt es auch Wohlfühlmomente in der Liebe. Aber die Menschen wollen ja ein permanentes Wohlgefühl in der Liebe. Und ich fürchte, das kann die Liebe nicht leisten. Sehr viel mehr kann sie vielleicht leisten, das Glück der Fülle. Fülle heißt aber das ganze Programm. Eben nicht nur Freude, sondern auch Ärger, nicht nur die Lüste, sondern auch mal die Schmerzen. All das, kann ich das in Kauf nehmen? Bin ich bereit dazu? Das ist die große Frage.
Mhm. Ja, die zwei Sinnfragen kommen jetzt zum Schluss noch. Also auch eine Frage, die ich, also nicht auf meinem Mist gewachsen ist, die ich aber trotzdem immer gern stelle. Lieben wir, um geliebt zu werden?
Ich fürchte ja. Natürlich ist es schön zu lieben, aber es ist sehr viel bequemer, geliebt zu werden.
Hat das nur was mit Bequemlichkeit zu tun?
Bitte?
Warum bequem?
Geliebt zu werden ist doch wunderbar. Ich lehne mich zu.
Wunderbar ist doch was anderes als bequem, oder?
Bequem ist es auch, weil ich muss ja nicht viel dafür tun. So jedenfalls der Glaube. Aber in aller Regel gilt doch der Zusammenhang so, du musst lieben, um geliebt werden zu können. Das ist nicht meine Aussage, das findet sich schon so bei Seneca. Wer also ein Problem damit hat, dass er zu wenig geliebt wird, da gibt es eine gute Lösung dafür. Du musst lieben, um geliebt werden zu können.
Hm. Aber es macht ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, wenn man sich über ein Lächeln freut oder über noch schönere Dinge, ist es ja auch nicht ganz verkehrt, von sich aus mal freundlich zu lächeln, oder? Also das damit auch anzuregen. Meistens kriegt man es ja in Hülle und Fülle zurück sogar.
Im Grunde funktionieren Dinge sehr stark nach der sogenannten goldenen Regel. Wenn du was willst, gib du das erstmal anderen, dann hast du eine größere Aussicht darauf, dass du das auch von anderen bekommst.
Mhm. Ja, und die wichtigste Frage dann zum Schluss, die nach dem Sinn des Lebens. Ist das die Liebe? Ist das das Glück? Oder ganz was anderes? Oder wissen wir das nicht?
Sinn ist immer dort, wo ein Zusammenhang ist. Das klingt erstmal sehr nüchtern, aber Zusammenhang ist zum Beispiel dort, wo Sinnlichkeit ist. Sinnlichkeit stellt Zusammenhang zwischen uns und anderen und uns und der Welt her. Das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken, das ist die sinnliche Ebene des Sinns. Und bei der Liebe haben wir sehr starken Zugang auch zur seelischen Ebene des Sinns, wo der Zusammenhang über Gefühle hergestellt wird. Das kann Liebe erfahrungsgemäß in hohem Maße leisten. Und sie kann auch die geistige Ebene des Sinns herstellen, wo wir Zusammenhänge über Gedanken machen. Insofern ist die Liebe sicherlich etwas, was sehr sinnstiftend sein kann. Ich will nicht sagen, das ist der einzige Sinn des Lebens, aber das ist einer der wichtigsten Sinne des Lebens.
Leider geht unsere Sendung schon zu Ende. Mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
SWR1 Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR1.